Ihr Lieben, kennt ihr noch den Meister Eder und seinen Pumuckl? Diese Geschichten von Alice Kaut über den Schreinermeister Eder und den kleinen Kobold. Lustig, frech und liebenswert. Meister Eder kann ordentlich schimpfen. Das fand ich früher immer besonders witzig. Ich glaube, als er erfolglos versucht, einen Schokoladenpudding zu kochen, weil das seinem Pumuckl so gut schmeckt, kommt es mal vor, da zerbricht ihm irgendwie ein Ei und dann geht's los. So, Himmel kritzt und dann wird er noch einmal, nur lauft der ganze Bart über den Küchentisch rüber. Kann ich alles wegwerfen. Konnte Jesus eigentlich auch so schön schimpfen? Wir sind in dieser Passionszeit mit Jesus unterwegs, nach Jerusalem, nach Karfreitag. Und von diesem Unterwegs erzählen uns das Matthäus- und auch das Markus-Evangelium eine Begebenheit, bei der man schon den Eindruck gewinnen kann, dass Jesus so richtig geflucht hätte. Bei den Jüngern jedenfalls ist es offensichtlich so angekommen. Ich lese erst einmal nach der Version von Matthäus, das ist im 21. Kapitel, die Verse 18 bis 22. Als er, Jesus, aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum am Weg, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm: Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten: Wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt: Heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Seltsame Geschichte, oder? Jesus ist unterwegs und will was essen, und als er an einem Feigenbaum am Weg keine Feigen findet, wird er sauer und verflucht den Feigenbaum. Himmel, kreizt Donnerwetter noch einmal, was, dann sollst du, elendes Gewächs, eben nie mehr Früchte tragen, geh doch ein. Und die Freunde Jesus stehen ganz verschreckt daneben. In mehreren Bibelübersetzungen ist bei dieser Geschichte als Titel tatsächlich eingefügt: Der verfluchte Feigenbaum. Und so wie Markus dieselbe Begebenheit erzählt hat, mindestens Petrus ist so verstanden: Jesus hat den Baum verflucht, das sagt er ihm. Da kann einem ja ganz anders werden. Was ist denn mit Jesus los? Nirgends sonst lesen wir davon, dass er mit seiner göttlichen Macht jemanden oder etwas bestraft, verflucht. Nur hier. Und das, weil er Hunger hat? Hat er im gerade mal 2,5 Kilometer entfernten Bethanien, wo er sich heute Morgen noch aufhielt, nichts zu essen gekriegt? Was sollen wir denn damit anfangen? Was mir als erstes auffällt, wenn ich darüber nachdenke, ist: Eigentlich wirkt Jesus hier gar nicht wütend und die Jünger wirken nicht verschreckt. Ich meine, es gibt ja durchaus Stellen in den Berichten über Jesus, an denen ganz deutlich wird, was er gerade empfindet. Zum Beispiel zerriss es ihm das Herz vom Mitleid, kurz bevor er in Jerusalem einzog. Da begegnete er nämlich zwei Blinden, die ihn um Erbarmen baten. Und wir lesen: Und es jammerte Jesus. Oder als die Jünger die Kinder nicht zu ihm lassen wollten, da wurde er unwillig. Aber hier auf dem Weg beim Feigenbaum ist von so etwas keine Rede. In welchem Tonfall hat Jesus eigentlich zu dem Baum gesagt: Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht? Zornig? Traurig? Scherzhaft? Achtlos? Steht nicht da. Und es steht, und das ist wesentlich, genauso wenig da übrigens bei dem, was er tags zuvor getan hatte, bei der sogenannten Tempelreinigung. Da trieb er die Käufer und Verkäufer von Opfertieren hinaus und stieß die Tische der Geldwechsler um und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Ich finde es ja schwer vorstellbar, dass er dabei nicht zornig gewirkt hätte, aber zumindest steht davon nichts da. In keinem der vier Evangelien, die davon berichten. Ich glaube, dass uns das einen wichtigen Hinweis gibt. Es geht Jesus bei diesen beiden Begebenheiten wohl nicht oder wenigstens nicht vorrangig um seine Gefühle, sondern es sind Zeichenhandlungen, Lehrstücke. Die Menschen um ihn herum sollen etwas begreifen. Also, was sollen wir denn nun verstehen bei der Sache mit dem verdorrten Feigenbaum? Ich will euch nicht langweilen, aber ich habe mich eine Weile mit Feigenbäumen und ihrer Fruchtbildung befasst. Und ich sage euch, es ist kompliziert. Es gibt Arten, die nur im Zusammenspiel mit der Feigengallwespe überhaupt fortpflanzungsfähig sind. Aber dabei muss es einen Kreislauf geben. Von Nachfeigen ohne Pollen und einer ersten Generation Wespen, die die Feigen verlassen und die Vorfeigen mit viel Pollen, in die Vorfeigen mit viel Pollen ihre Eier ablegen, wo dann die zweite Generation Wespen heranwächst, die wiederum in die Sommerfeigen und so weiter und so weiter. Dann gibt es auch Arten, die nur männliche oder nur weibliche Blüten tragen und so weiter. Also es ist ein richtig komplexes System, sensibel. Und was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, Feigenbäume tragen 3-mal im Jahr Früchte. Und da, wo Jesus unterwegs war, konnte man praktisch immer mit Feigen rechnen. Ich denke, wir müssen uns diese seltsame Geschichte eher so vorstellen. Jesus sieht unterwegs einen Feigenbaum, ein schönes Exemplar voller grüner Blätter, die aus dem letzten Winter wahrscheinlich noch stammen müssen. Für frische Blätter ist es zu früh im Jahr. Und an einem solchen Baum müssten auch Feigen zu finden sein. Das ist eigentlich normalerweise der Fall. Zumal, wie nun wieder Markus anmerkt, nicht die Zeit für Feigen war. Womit nicht gemeint ist, dass in dieser Jahreszeit im Frühling keine Feigen wachsen, sondern eher, wie meine Kinder begeistert rufen, endlich Erdbeerzeit. Dann nämlich, wenn wir aufs Feld gehen und die Erdbeeren pflücken. Die Zeit für Feigen ist also die Erntezeit. Und die war noch nicht da. Und klar, wenn noch niemand diese frühen Feigen geerntet hat, dann müssten ja jede Menge dran sein am Baum. Aber Jesus findet keine einzige. Und da denkt er sich, dieser Baum ist offensichtlich unfruchtbar und er wird absterben. Daran kann ich meinen Leuten etwas zeigen. Und so beschleunigt er quasi den Prozess, damit man es sofort sieht. Niemand wird mehr Feigen von diesem Baum essen in Ewigkeit. Was sollen die Jünger daran sehen? Zuerst können sie vielleicht daran denken, wofür die Feige in den Heiligen Schriften steht. Beim Propheten Hosea sagt Gott: Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste und sah eure Väter wie die ersten Feigen am Feigenbaum. Aber hernach gingen sie zum Baal Peor und gelobten sich dem schändlichen Abgott. Die erste Liebe, das ist das Bild, das mit der Feige gezeigt wird. Gott freute sich an seinen Menschen und beide genossen das Zusammensein, wie Liebende es tun. Aber die Menschen verließen diese Liebe und Gott klagt darüber. So wie an anderer Stelle der Prophet Micha klagt: Ach, es geht mir wie einem, der Obst pflücken will, der im Weinberg Nachlese hält, da man aber keine Traube findet zu essen. Und ich wollte doch so gern die besten Früchte haben. Wir sagen, die frommen Leute sind weg in diesem Lande. Das ist das, was Jesus gerade vor sich sieht. Er ist wie einer, der Obst pflücken will und nichts findet. Keine Feige, keine Liebe. Und hier kommt den Jüngern und auch uns wieder in den Sinn, was gestern geschehen ist im Tempel. Mein Haus soll ein Bethaus sein, keine Räuberhöhle. Es soll ein Haus sein, in dem Gottes Liebe spürbar wird. Stattdessen Händler im Tempelvorhof die Opfertiere verkauften und Geld wechselten. War das eigentlich so schlimm? Ist doch eine nützliche Dienstleistung. Das schon, aber diese Dienstleistung geschah eben im Tempelvorhof. Und das war der Ort, der einzige offizielle Ort, an dem die Fremden zu Gott beten konnten, die Nichtjuden. Wohlgemerkt, der Vorhof war nicht dazu da, den eigentlichen Tempel vor den ungläubigen Touristen zu schützen, damit die Gläubigen im Inneren nicht durch ihr Herumgewusel so die Andacht stören. Sondern hier war Platz für ihre Gebete. Ist es nicht großartig und bemerkenswert, die Religion, die von außen oft als sehr, sehr exklusiv wahrgenommen wird, gerade die rechnet in ihrem wichtigsten Heiligtum damit, dass Gott von allen Menschen hören will und mit allen Menschen reden will. Zumindest war es so gedacht. Aber eben nicht mehr möglich. Und deshalb treibt Jesus die Leute hinaus. Selbst wenn die Händler nicht mit unverschämten Preisen für Opfertiere das Pietätsgefühl oder die Not der Menschen ausgenutzt hätten, selbst wenn der Wechselkurs als für das einzig erlaubte Zahlungsmittel im Tempelbezirk nicht dermaßen lukrativ für die Geldwechsler gewesen wäre, selbst dann hätte Jesus Grund zu harscher Kritik gehabt, denn er sah, hier kann man ja sein eigenes Wort nicht verstehen. Wie sollen dann die Fremden, wie soll hier irgendjemand zur Andacht finden? Und betrachtet man die Realität, wer mag freien Herzens mit einem Gott sprechen, in dessen Namen man gerade finanziell über den Tisch gezogen wurde? Nein, Gebet ist hier kaum möglich. Hier werden Menschen aktiv daran gehindert, zu Gott zu kommen, in einem Bethaus. Nein, das ist kein Bethaus mehr, das ist eine Räuberhöhle. Hier ist keine Liebe zu finden zu Gott. Ein Tempel ohne Gebet, ein Tempel ohne Liebe zu Gott ist sinnlos. Er wird zerfallen. Er wird zerstört werden. Wie ein Feigenbaum ohne Feigen, er wird absterben oder der Besitzer fällt ihn. Ich möchte das einmal illustrieren an einer Geschichte, Geschichte einer fiktiven Person, ich nenne sie mal Joe. Joe hat schon mal etwas von diesem Gott gehört. Er hat schöne Kirchen angeschaut. Und irgendwie ist er gerade an einem Punkt, an dem er so eine innere Unruhe spürt, eine Sehnsucht. Es muss doch etwas mehr geben als aufstehen, essen, arbeiten, Spaß haben, schlafen gehen. Und er kommt in eine Kirche, sagen wir eine Baptistengemeinde. Ein richtig schönes Gebäude, wunderschön und hell. Hey, hier gibt es sogar gemütliche Sofas und eine Bar. Die Bühne ist beeindruckend beleuchtet. Die Musikerinnen und Musiker machen einen professionellen Eindruck. Ich wusste gar nicht, dass Kirche so cool sein kann, denkt sich Joe. Leider versteht er nicht sehr viel von den Liedern. Und in der Predigt hört er nichts, was nicht sein Motivationstrainer auch hätte sagen können. Aber die Musik war mitreißend und bewegend. Da war immer mal die Rede vom Kreuz. Vielleicht muss er wirklich mal dahin gehen zu diesem Kreuz, wer weiß. Aber nach dem Gottesdienst kommt Joe gar nicht hin zu dem Kreuz, denn wegen der Leinwand für den Beamer ist das Kreuz an die Seite gestellt worden, hinter diese Theke. Und davor stehen Leute und unterhalten sich übers Wetter und über ihre Häuser und sie haben keinen Blick für Joe übrig. Gut, dann geht er zum Büchertisch, der sieht noch interessant aus. Da sind so Kettchen mit Steinen, die glitzern sehr schön, aber ist ja kein Juwelier hier, wozu braucht man die in einer Kirche? Keiner erklärt ihm was dazu. Und er schlägt ein paar Bücher auf mit ansprechenden Bildern und Titeln und sie sind alle leer. Was für eine Enttäuschung, diese ganze Sache mit der Kirche. Alle sind mit sich selbst beschäftigt, von dem Gott hat Joe nichts erfahren und zum Beten war es einfach zu wuselig und laut. Joe verlässt das Gemeindehaus, schade. Er geht seinen Lieblingsweg am Fluss entlang. Und an diesem sonnigen Frühlingstag sind alle Bänke natürlich besetzt. Aber man kann ja auch zu zweit auf so einer Bank sitzen. Und so setzt sich Joe zu einem Mann, der sich gerade genüsslich die Sonne aufs Gesicht scheinen lässt. Er ist ihm sympathisch. Und die beiden kommen ins Gespräch über dies und das. Und einmal lässt der andere einen Satz fallen, der Joe trifft. So etwas wie, da habe ich Jesus gebeten, dass er mir hilft. Wie gebeten, sprechen Sie mit Jesus? Ist das nicht ein bisschen, verrückt? Nun, wieso, erwidert der andere, ich bin ja mit Jesus befreundet, da spricht man doch miteinander. Na ja, mein Schuh, aber Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Jesus wirklich mit Ihnen redet. Sie hören doch nicht Stimmen. Und er rückt ein bisschen betreten, ein Stück von seinem Gesprächspartner ab. Aber der grinst nur. Ehrlich gesagt ist es schon ein bisschen so. Manchmal, ganz selten ist es tatsächlich so, dass ich sowas wie eine Stimme höre, ja. Aber oft ist es anders. Das ist dann ein Gedanke zum Beispiel, der mir plötzlich zufliegt und mir weiterhilft und ich merke, der kam gar nicht von mir. Oder ich werde beruhigt, wenn ich aufgewühlt bin. Oder eine Situation verändert sich so, dass ich nur staunen kann, wie gut das für mich war. Sowas eben. Jesus hat übers Beten gesagt, wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Da steigt Joe aber aus. Das ist doch Quatsch. Ein Berg kann nicht einfach ins Meer fallen, nur weil jemand gebetet hat. Nein, lacht der andere, das passiert vermutlich eher selten. Aber was ich meine und was mir schon oft passiert ist, ist, dass ich vor unheimlichen Schwierigkeiten stand, wie vor einem Berg. Und ich habe Gott davon erzählt, wohl auch ziemlich viel gejammert, ja. Und ihm gesagt, ich pack das einfach nicht. Und ich habe erlebt, dass ich dann nicht alleine war, dass Gott mir geholfen hat, da durchzukommen oder rüber über diesen Berg. Heißt das, Sie bitten Gott, dass er für Sie den Berg wegräumt und dann macht er das? Was muss man denn genau sagen, damit das funktioniert? Joe ist neugierig geworden, aber der Mann auf der Bank schüttelt leicht den Kopf. Da gibt es keine Formel. Es geht ja darum, dass Jesus mein Freund ist, mit dem ich sprechen kann. Dann stimmt es aber doch nicht, dass Sie alles empfangen werden, was Sie im Gebet bitten. Wenn Sie doch nicht sicher gehen können, dass Sie bekommen, worum Sie gebeten haben, wozu beten Sie dann überhaupt? Der Mann auf der Bank schaut Joe freundlich an. Gibt es etwas, worauf Sie schon lange sparen? Joe fällt es sofort ein, ein Schlagzeug, ein richtig gutes. Und einen schallisolierten Probenraum, das wäre super. Also, meint der andere, wenn Sie jetzt einen guten Freund haben, bitten Sie ihn, Ihnen dieses Schlagzeug zu schenken? Und wenn er Ihnen keins schenkt, gehen Sie dann davon aus, dass er nicht mehr Ihr Freund ist? Und es sich nicht lohnt, ihn überhaupt um irgendwas zu bitten? Nee, das wäre ja ungerecht, gibt Joe zu. Und die beiden reden noch etwas mehr auf der Bank. Und wer weiß, vielleicht beten sie irgendwann sogar miteinander. Einige Zeit später kommt Joe an der Baptistengemeinde vorbei. An der ehemaligen Baptistengemeinde. Jetzt trifft sich die Ortsgruppe einer Partei in den Räumen. Das Haus wird als Galerie genutzt. Es finden klassische und moderne Konzerte statt. Sehr schön, aber keine Gottesdienste mehr, nie mehr. Liebe Gemeinde, mit der seltsamen Geschichte vom Feigenbaum will uns Jesus etwas zeigen. Wir sollen zwei Dinge erkennen, etwas sehr Ernstes und etwas sehr Frohmachendes. Das Ernste: Ein Tempel ohne Gebet ist sinnlos und wird zerfallen. Eine Kirche ohne Glauben ist sinnlos und wird zerfallen. Eine Gemeinde ohne Liebe zu Gott ist so sinnlos wie ein Feigenbaum ohne Feigen. Sie werden beide verdorren. Ich glaube, das ist Teil unseres kirchlichen Problems hier in Deutschland, dass wir uns zu sehr darauf verlassen, dass wir christliches Abendland sind. Wenn kein Glaube in der Kirche lebt, wird sie aber irrelevant. Wenn sich Kirchenvertreter nicht trauen, bei ihrem Speisungsangebot oder bei der Eröffnung einer Ausstellung in ihren kirchlichen Räumen ein Gebet zu sprechen, weil es könnte ja jemanden verprellen, dann braucht auch dem Ganzen eigentlich auch nicht mehr Kirche draufzustehen. Wenn Glaube Privatsache genannt wird und dass er als Geheimsache verstanden wird, dass bloß niemand mitbekommen soll, dann bleibt er unfruchtbar. Wenn Christen meinen, sie brauchten keine Gemeinschaft mit anderen Christen, ja, dann werden sie kaum erleben, dass ihnen jemand zusagt, du bist geliebt, du bist wertvoll. Sie erfahren nichts von der Kraft der Ermutigung oder der Vergebung untereinander. Wir sehen, dass Kirchen in unserem Land schließen müssen, zusammengelegt werden, schrumpfen. Das ist nicht weltweit so, aber bei uns ist es so. Und ich fürchte, daran ist nicht einfach die böse, unterdrückerische Welt schuld, sondern wir selbst, wenn wir uns zu bequem eingerichtet haben in unserem christlichen Abendland, in dem sowieso jeder getauft ist und dazugehört. Ich spreche hier nicht von all denen, die treu und mit Herzblut dabei sind, die Gott seine Liebe glauben, sondern von denen, für die Kirche nicht viel mehr geworden ist als eine Institution oder eine Gewohnheit. Und das gibt es nicht nur in der sogenannten verfassten Kirche. Auch eine einzelne Gemeinde kann ohne Liebe zu Gott sein. Wenn sie nur äußerlich gut aussieht, wie der Feigenbaum mit seinen schönen Blättern, aber nichts dahinter ist. Wenn die Perfektion in der Musik wichtiger wird als das Ziel, Raum für Gottes Begegnung zu schaffen. Wenn man stolz ist auf das schöne Haus, aber nicht mehr in der Bibel liest. Wenn man nur von Reinheit spricht und von Heiligung und von den entsprechenden Verhaltensregeln, eine noch so gut aussehende Gemeinde ohne Liebe, ohne Glauben, ist so sinnlos wie ein Feigenbaum mit vielen schönen Blättern, aber ohne Feigen. Sie wird verdorren. Das ist keine Strafe. Es ist die traurige Realität. Und die zeigte Jesus, als er den Feigenbaum verdorren ließ. Er handelte nicht in blinder Wut, weil er seinen knurrenden Magen nicht im Griff hatte, sondern er hat Hunger nach uns Menschen, nach unserem Vertrauen und unserer Liebe. Und er weiß, wo das nicht vorhanden ist, hat das Leben keinen Bestand. Ohne Liebe zu Gott, ohne Beziehung zu dem, der das Leben ist, werden wir das Leben verlieren. Das ist es ja, warum sich Jesus auf den Weg gemacht hat nach Jerusalem. Warum er sein Leben hingab. Er will ewiges Leben für uns. Was ist nach dem Ernsten noch das Frohmachende? Das, was Jesus über Glauben und Beten sagt. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Die Jünger haben sich gewundert, dass der Feigenbaum so rasch verdorrte. Aber Jesus meint, ach, das mit dem Feigenbaum, das ist nicht der Rede wert. So hart es klingt, um eine vertrocknete Kirche oder Gemeinde ist es nicht schade, wenn die Ursache die fehlende Liebe zu Gott war. Joe hat erfahren, der Glaube, das Gebet hängen nicht an Kirchengebäuden. Er hat beides auf einer Bank am Fluss kennengelernt. Die eine gute Nachricht ist also, es wird immer Glaubende geben, Menschen, die unterwegs bleiben und Orte, die keine Räuberhöhle sind, sondern Orte des Gebets. Eine andere gute Nachricht ist, der Glaube kann Größeres, Wichtigeres als Bäume vertrocknen lassen. Er kann Berge zu Fall bringen. Wobei das wohl sehr, sehr selten sinnvoll ist und daher wahrscheinlich auch sehr, sehr selten geschieht. Mit Gott reden zu können und ihn zu hören, das ist das wirkliche Wunder. Dass Menschen neuen Mut bekommen oder ihre Beziehungen klären. Dass sie lernen, ja, ich bin wirklich und tatsächlich wertvoll, egal was ich leiste oder egal was ich mir da gerade geleistet habe. Manchmal denken wir, traurig oder erschrocken, bei mir hat sich noch nie ein Berg ins Meer gehoben, weil ich es ihm befohlen habe. So stark ist mein Glaube offensichtlich nicht. Ich zweifle doch. Ich wünschte, ich hätte mehr Vertrauen zu Gott. Könnte es sein, dass gerade dieses Ich wünschte Gott gefällt? Er hat einen Hunger, eine Sehnsucht nach deinem Vertrauen. Aber dieses Vertrauen drückt sich gerade nicht darin aus, dass du mal testest, ob denn dein Glaube auch stark genug ist, dass du einen Berg ins Meer schaffst. Gott zu vertrauen, das braucht solche Tests nicht. Es braucht keine Rechnungen. Glaube ist nichts, was man in Litern oder gar Celsius messen könnte oder auch nur müsste. Ihr werdet empfangen, was ihr gebeten habt, wenn ihr glaubt, sagte Jesus. Also, was bete ich denn, wenn ich glaube? Wie viele egoistische Wünsche fallen da schon mal raus? Und wie ehrlich werde ich da hinsichtlich meines eigenen begrenzten Horizonts? Ich weiß oft nicht, wofür ich denn eigentlich bitten soll. Was ist denn das Beste jetzt? Ich habe schon mal erzählt, wie ich Jesus ganz verzweifelt die Ohren vollgeheult habe, weil sich eine Situation und mein Verhalten darin einfach nicht ändern wollte, obwohl ich ihn immer und immer wieder darum gebeten hatte. Ich hielt Jesus entgegen, ich glaube dir nicht mehr, dass du irgendwas tust. Das war das Ehrlichste, was ich in dem Moment sagen konnte. Und Jesus hat für mich übersetzt. Ich hatte ihn um etwas gebeten, das seiner Liebe entsprach, nämlich, dass ich mich mit meiner Unfähigkeit ganz ihm überlassen konnte. So hat er die Dinge verändert, nicht ich. Wir empfangen, was wir wirklich brauchen, und wir bitten Gott um das, was ihm und seiner Liebe entspricht. Es gibt mir Halt, das macht mich froh und gelassen. Ich bin sicher bei ihm mit meinem Kleinglauben und meinem Vertrauen und meinem Bitten und meinem Unvermögen zu bitten. Ihr Lieben, lasst uns kein Feigenbaum sein, der nur nett aussieht mit seinen schönen Blättern, aber nicht nett ist, so ohne Früchte, so ohne Liebe. Sondern lasst uns ein Ort des Gebets sein, des Glaubens, der Gemeinschaft, wo wir ehrlich sind, wo Glaube nicht ein Wellnessprogramm ist, sondern wirklich Halt gibt und eine Adresse zum Klagen hat und Trost findet und ja, auch Wunder erlebt. Lasst uns unterwegs bleiben, gemeinsam mit Jesus, mit ihm reden, ihn hören, uns bewegen lassen von seinem schweren Weg nach Jerusalem und ans Kreuz, ihm vertrauen, jede und jeder persönlich und miteinander. Amen.